Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um ein sehr aktuelles Thema gehen. Im Moment wird ja gerade über eine Gesetzgebung diskutiert, wonach die Werbung, die sich an Kinder richtet und wo es um süße, salzige bzw. fette Lebensmittel geht, also ungesunde Lebensmittel, stark reguliert werden soll. Und um das zu besprechen, bin ich mit Benjamin Minak verabredet, der Gründer und CEO von Ressourcenmangel ist. Hallo, Herr Minak.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Burak.
Herr Minak, wie schätzen Sie denn mal so grundlegend dieses Vorhaben ein? Wie beurteilen Sie das alles?
Sehr differenziert.
Das wird aber kompliziert. Ja, okay.
Ja, genau. Differenziert und damit auch kompliziert. Ich weiß nicht, ob Werbeverbote immer die beste Möglichkeit sind, um gute Ziele und sicherlich ist eine gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen ein ganz gutes Ziel zu erreichen. Oder ob es da unter Umständen bessere Möglichkeiten des Gesetzgebers gäbe, um das Ziel schneller und vielleicht nachhaltiger zu erreichen.
Also grundsätzlich stimmen Sie aber zu, dass die Anzahl der adipösen, Anzahl der Kinder, die früher an Diabetes erkranken und so weiter, dass die zugenommen hat und dass das auch etwas mit dem Lebensmittelkonsum von ungesunden Sachen zu tun hat?
Na, wer das bezweifelt, glaubt nicht an Wissenschaft, weil das ist, glaube ich, schon Evidenz. Das hat Evidenz, dass immer mehr Menschen, und das sind nicht nur Kinder und Jugendliche, immer mehr Menschen deutlich zu ungesund leben und dass dieser sehr ungesunden Lebensweise auch eine sehr ungesunde Ernährung gehört. Das ist die Ausgewogenheit der Ernährung, das ist aber sicherlich auch die Zusammensetzung eines ganz spezifischen Teils der Nahrungsmittel.
Und hat das auch damit zu tun, dass Werbung auch in diesem Bereich wirkt, oder wie sehen Sie das?
Nun, es gibt, und das ist nun auch wiederum Ergebnis von Forschung, keinerlei derzeit vorhandene Wirkungsstudien, die einen echten Nachweis darüber bringen können, dass es zwischen der Kommunikation, Kommunikation von Produkten, der Bewerbung von Produkten und dem ungesunden Leben einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Es gibt Markenerinnerungen, es gibt Themenerinnerungen, es gibt all das, aber eine Studie, die sagt, jemand, der sehr viel Schokoriegelwerbung gesehen hat, ernährt sich danach automatisch ungesünder. Die gibt es nicht.
Jetzt haben Sie ja auf der einen Seite von Studien gesprochen, aber erzählen Sie doch mal was von Ihrer persönlichen Meinung dazu. Wirkt Werbung in diesem Bereich oder schmeißen Lebensmittelhersteller ihr Geld zum Fenster raus und sollten sich das dann sparen?
Lebensmittelhersteller schmeißen ihr Geld ganz sicher nicht zum Fenster raus, weil sie ja jeden Werbeeuro gut investieren mit dem gewünschten Effekt. Die Frage ist, ob der Effekt eintritt, der vorausgesetzt wird, wenn man sagt, wenn man aufhört zu werben, fangen Menschen an, sich gesünder zu ernähren, oder ob die nicht genauso wie zuvor zu Schokoriegeln, zu Chips, zu gesüßten Getränken oder dergleichen greifen.
Was antworten Sie denn da drauf?
Ich beziehe mich auf das, was an Studienlage vorhanden ist, und es gibt Studien, die sagen, es gibt keine Studie, die belegt, dass ein Werbeverbot zu einem reduzierten Konsum von ungesunden Lebensmitteln geführt hat. Es gibt positive Erfahrungen aus Großbritannien, in der das Einführen einer Zuckersteuer dazu geführt hat, dass der Verbrauch von Zucker in der Produktion zurückgegangen ist, Lebensmittel insgesamt etwas gesünder geworden sind, auch wenn sie natürlich noch ungesund sind mit einem Fett- oder Zuckeranteil und damit auch ein positiver Effekt auf die Ernährungsgewohnheiten eingesetzt hat. Aber es gibt keine Studie,
die sagt... Ich versuche es jetzt nochmal. Wenn morgen die Lebensmittelwerbung für ungesunde Dinge aufhören würde, würden Sie glauben, dass sich Kinder besser ernähren würden, dass sie weniger von diesen Lebensmitteln essen würden? Oder was wären Ihre Erwartungen?
Ich glaube nicht, dass der Konsum von diesen ungesunden Produkten nachhaltig zurückgehen würde.
Mhm. Können Sie sagen, warum Sie zu dieser Einschätzung kommen?
Nochmal, weil es gibt keinen Beleg dafür, dass es so wäre. Und wir müssen uns ja auf einen wissenschaftlichen Standpunkt beziehen. Der wissenschaftliche Standpunkt ist, bisher, es gibt keinen Nachweis, dass das Reduzieren von Kommunikation zu diesen Produkten eine Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten von jungen Menschen zur Folge hat. Ernährungsgewohnheiten entstehen ja nicht durch Kommunikation alleine, sondern durch etwas Komplexeres, wie alle Gewohnheiten von uns Menschen, ja, das Abbild von komplexen Erlebnissen, Erziehung, Erfahrungen sind. Und es gilt das für Ernährung natürlich ganz genau.
Gucken wir uns nochmal dieses komplexe Feld ein bisschen genauer an. Eine Idee besteht ja darin, dass man sagt, Kinder sollten lernen, sich mehr zu bewegen und dergleichen, damit man auch diese Verbote an Werbung umgehen kann. Wie stehen Sie dazu? Wie viel Erfolg hat das aus Ihrer Sicht, diese Idee des Mehrbewegens für Kinder und dass sie das lernen sollten?
Ich würde nicht sagen, dass es zwei Dinge sind, die man gegeneinander stellen sollte. Es ist sicherlich nicht richtig zu sagen, die Kinder müssen sich einfach nur mehr bewegen, dann würden wir auch vielleicht einen Teil der ungesunden Ernährung kompensieren können. Aber es ist in jedem Fall richtig zu sagen, dass Kinder sich viel, viel, viel möglichst auch an der frischen Luft bewegen sollten und dass es gut ist für die Vorbeugung von Krankheiten, dass es gut ist für die Entwicklung in ganz vielen Bereichen der Kinder. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Und das durch Kommunikation auf breiter Front zu unterstützen, ist in jedem Fall richtig.
Ein anderes Argument ist, dass die Medienkompetenz von Kindern erhöht werden soll. Wie stehen Sie dazu?
Medienkompetenz von Kindern muss stärker ausgebildet werden und muss von möglichst frühen Kindesbeinen an gut ausgebildet werden. Und zwar nicht nur wegen der Ernährung, sondern wegen aller Dinge, die in den Medien zu lesen, zu hören, zu sehen sind. Ein Verständnis, was ist gut, was ist wichtig, was ist wichtig, wie überprüfe ich Quellen, hilft ja jedem Menschen im Laufe seines Lebens bei der Bewältigung ganz zahlreicher Fragestellungen.
Aber ist es nicht ein bisschen naiv zu glauben, man kann wirklich die Medienkompetenz erhöhen und auf der anderen Seite gibt es diese Macht diese Macht sozusagen fast der Natur, nämlich ess das, was irgendwie zuckerhaltig ist und ess das, was fetthaltig ist, weil das ist ja evolutionär begründet, dass man daran Spaß hat.
So wie Sie das formulieren, ist das, weiß ich, ob der Begriff naiv der richtige ist, aber eine gute Medienkompetenz hilft in jedem Fall zu hinterfragen, ist das, was ich an Kommunikation sehe, über eine Produktkategorie, so wie es da dargestellt wird, oder ist es positiv überzeichnet oder negativ überzeichnet, ob es alleine ausreicht, um sein Ernährungsverhalten zu verändern, natürlich nicht, weil, wie eben schon ausgeführt, das ist ja ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Dingen, die uns zu den Menschen machen, die wir sind und die uns mit den Bedürfnissen versorgen, die wir sind und uns mit den Gewohnheiten ausstatten, die wir haben.
Nun sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass die Verantwortung von allen Unternehmen, was auch so gesellschaftlichen Nutzen angeht, in den letzten Jahren gestiegen ist. Sind wir einer Meinung?
Da sind wir einer Meinung. Ja, Unternehmen müssen mehr Verantwortung übernehmen, gesellschaftlich, politisch.
Und das gilt dann sicherlich auch für Agenturen.
Natürlich müssen Agenturen Verantwortung für das übernehmen, was sie im Auftrag ihrer Kundinnen kommunizieren.
Und reicht es dann aus, für Agenturen zu sagen, wenn wir mal hier uns über Lebensmittelwerbung für Kinder unterhalten, reicht es dann aus zu sagen, wir halten uns an die Gesetze, oder müsste man auch als Agentur sagen, bestimmte Dinge tun wir nicht oder würden wir anders vorschlagen? Wie sehen Sie das?
Der gesetzliche Maßstab kann ja in jedem Fall erstmal kein falscher sein. Das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Und sich daran erst einmal zu orientieren, ist für die verantwortlichen Agenturen sicherlich nicht falsch. Darüber hinaus kann sich jeder Agentur und auch jeder Mitarbeiter einer Agentur natürlich kritisch fragen, ob das, was ihr da kommunizieren soll oder will, mit einem ganz individuellen Wertkanon Antwort zu übereinzubringen ist. Und wenn nicht, dann muss die Agentur, dann muss der Mitarbeiter, dann muss die Kollegin die Verantwortung übernehmen und andere Kommunikationsvorschläge unterbreiten, einen anderen Umgang mit Kanälen, einen anderen Umgang mit Botschaften, eine andere Transparenz, was auch immer für die jeweilige Zielgruppe und für die jeweilige Produktkategorie ist.
Für welche oder gibt es Food-Kunden, für die Sie nicht arbeiten würden?
Das ist eine sehr individuell zu überprüfende Fragestellung, weil es im Zweifel ja nicht nur um die Zusammensetzung der Nahrungsmittel geht, die dort beworben werden, sondern um ganz, ganz viele andere Facetten, die man aus moralisch-ethischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen für sich zu beantworten hat.
Dem stimme ich Ihnen total zu. Aber das heißt, Sie würden jetzt nicht sagen, für diesen einen oder diese zwei Lebensmittelhersteller treffen die Kriterien zu, dass Sie nicht für die arbeiten würden?
Wie ich das eben schon gesagt habe, ist ja auch nicht nur eine Entscheidung, die als Agenturgeschäftsführer zu fällen ist, sondern die Agenturen auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu fällen haben, die diese Arbeit und zu verbringen haben, die Kreation zu entwickeln haben, die Strategien zu entwickeln haben, die das, was sie da tun, voller Liebe für die Produkte und für die Marke des Kunden zu tun haben. Und spätestens dann, wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn in den Agenturen keine Kolleginnen zu finden sind, die bereit sind, für ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Kategorie zu arbeiten, wird es nicht zu dieser Zusammenarbeit kommen. Also wir würden nicht pauschalisieren, sondern in jedem Fall ganz individuell prüfen, wollen wir das, können wir das, wie ist das Kommunikationsverhalten des Unternehmens bisher, wie viel Transparenz herrscht da, wie viel Verklärung, wie viel Verständnis auch auf Seiten des Kunden, wie sich Kommunikation positiv verändern muss.
Jetzt gab es vom GWA die Idee zu sagen, dass eine Einschränkung der Werbung auch dem Qualitätsjournalismus schaden würde. Wie sehen Sie das Argument?
Na, in jedem Falle.
Um das mal zu konkretisieren, das hat sich gerade auf den Printbereich bezogen.
In jedem Falle ist es so, dass ein Werbeverbot eigentlich egal in jeder Kategorie unmittelbaren Einfluss auf die Umsätze von Verlagen oder von Medienhäusern generell hat. Na klar, darf nicht mehr geworben werden, viel Geld in den Kassen. Viel Geld in den Kassen können Verlage nicht in der gleichen Qualität weiterarbeiten, wie sie das bisher getan haben. Und ich glaube, dass die Volumen in Euro, die von der Nahrungsmittelindustrie im deutschen Printmedium investiert wird, jedes Jahr schon ganz beachtlich ist. Und ob die Verlage diese fehlenden Erlöse durch andere Einnahmen kompensieren können, vermag ich nicht final einzuschätzen. Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang geben kann.
Ja, dann ist natürlich nur die Frage, ob man nicht auch bei anderen Produkten, die jetzt sehr stark oder noch stärker reglementiert sind, ob man unter dem Aspekt nicht sagen müsste, naja, dann sollte für die auch stärker, da sollten die auch stärker beworben werden dürfen, nicht wahr?
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Wie meinen Sie das?
Naja, es gibt ja bestimmte Produkte, die noch deutlich stärker reglementiert sind, also im Pharmabereich, Zigaretten und sowas. Und wenn das primäre Argument ist, zu sagen, darüber hat der Qualitätsjournalismus gerade im Printbereich ein Problem oder bekommt ein größeres Problem, dann muss man natürlich sagen, sollten denn diese Produkte auch nicht weniger stark reglementiert werden?
Ja, also das ist ja nicht das einzige und alleinige Problem zur Finanzierung von Qualitätsjournalismus. Und das ist auch nicht das einzige und alleinige Argument, was gegen Werbeverbote spricht, sondern es ist eines von ganz vielen Argumenten, dass der Medienlandschaft damit Mittel entzogen werden, die jetzt noch da sind in den letzten Jahren. Zumindest in den klassischen Bereichen, die so schon stark rückläufig waren. Vielleicht kommen die jetzt zurück. Aber das ist ja nur eines der Argumente. Und zu sagen, man müsse dann als Umkehrargument auch die Bewerbung von deutlich toxischeren Produkten oder von anderen stark regulierten Kategorien zulassen, ist, glaube ich, kein zulässiges Argument. Das überzeugt mich.
Naja, wir müssen ja nicht immer überall einer Meinung sein. Aber gibt es nicht die Gefahr, wenn jetzt diese Reglementierung umgesetzt wird, dass man dass noch weitere Reglementierungen auf die Tagesordnung kommen? Oder sehen Sie die Gefahr nicht? Da kann man ja, das kann man ja von der vom Alter nochmal weiter ausgrenzen, das kann man auf andere Produkte weiter nochmal übertragen. Wie sehen Sie die Gefahr? Oder ist es gar keine Gefahr für Sie?
Nun, die Debatte zu Werbeverboten geht ja schon, seitdem sie geführt wird, davon aus, dass einem Sündenfall viele weitere folgen werden. Und ich glaube auch, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Natürlich mit der sich verändernden gesellschaftlichen Perspektive auf bestimmte Produktkategorie oder auf bestimmte Umfelder verändert sich auch die Toleranz von Gesellschaft, diese Dinge werblich dargestellt zu sehen. Und natürlich ist es durchaus möglich, dass immer wieder Debatten entstehen darüber oder darum, ob Werbung in einem bestimmten Umfeld oder zu einer bestimmten Produktkategorie möglich sein soll oder eben nicht. Und ob nach der Debatte über Zucker eine Debatte über Fleisch oder über Alkohol oder über Dieselfahrzeuge kommen kann. Vielleicht auch nicht. Es gab ja vor wenigen Jahren auch eine sehr intensive Debatte darüber, ob Werbung im öffentlichen Raum überhaupt noch zulässig sein soll. Oder nicht. Und das ist schon dann eine sehr weitreichende Form von Debatte. Die Verfechter von absoluter Werbefreiheit beziehen sich, und ich kann da eine gewisse Sympathie durchaus bei mir entdecken, auf Grundsätze unserer Verfassung, die sagen, naja, was als Produkt nicht verboten ist, was als Produkt nicht zugänglich, also als Produkt frei zugänglich ist am Markt, sollte auch frei beworben werden können, weil das ist dann eben geschützt durch den Wirkungskreis des Grundgesetzes.
Ja, also Foodwatch hat ja auch noch weitreichendere Forderungen gehabt hier bei diesem Thema. Die wollten ja auch das Packaging idealerweise verändert haben. Ich würde zum Abschluss noch mal gerne kurz auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie gerade auch zu Beginn unseres Gesprächs schon mal angedeutet haben. Ich finde so beim Thema Verbot, das ist irgendwie so ein Pfeilbeil. Aber ich habe mich gefragt, gibt es denn in der Tat noch andere Optionen, um hier eine Verbesserung zu schaffen? Und Sie haben schon eins genannt. Warum greift man nicht zum Mittel der Steuer, der Zuckersteuer? Das kann man ja auch nochmal ausdehnen. Das scheint ja in England durchaus eine positive Wirkung entfaltet zu haben. Gibt es noch andere Optionen, die Sie sehen, wo man angreifen könnte, neben der Regulierung und Steuerung über Zucker?
Sie haben ja eben schon das Packaging genannt. Natürlich wäre es auch ohne weiteres möglich, klare, auch härtere Vorgaben dazu zu machen, wie über die Qualität von Lebensmitteln, über die Nahrungsqualität von Lebensmitteln informiert werden muss auf Verpackung. Das wäre ein, wie ich finde, gar nicht so weitreichender Eingriff, wie das Bewerben von solchen Produkten komplett zu untersagen. Und die Kombination aus einer Steuer und aus diesen sehr kaufentscheidungsnahen Informationen zur Qualität von Lebensmitteln könnte auf beiden Seiten sehr gut helfen. Es könnte dazu beitragen, dass Konsumenten bewusster oder mit einem Bewusstsein für gesunde Ernährung entscheiden und dass Hersteller in ihrer Produktentwicklung, Produktzusammensetzung insgesamt etwas mehr Fokus auf die langfristigen gesundheitlichen Folgen setzen und legen. Und beides zusammen bringt, glaube ich, einen ganz guten gewünschten Effekt für unsere Gesellschaft. Weniger Adipöserkrankte, weniger Diabetespatienten und vielleicht insgesamt eine gesündere Gesellschaft.
Herr Minak, ich will nicht sagen, Ihr Wort in Gottes Ohr, aber Ihr Wort in Cem Özdemir's Ohr. Und ich bedanke mich und es war mir eine Freude.
Ja, vielen Dank für die Fragen und ich werde jetzt sicherlich noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken, wie man das gut ausgewogen gestaltet bekommen kann.
Wunderbar, ich bedanke mich.
Dankeschön, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.